Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt die zweite Hälfte von Johannes 9. In dem ganzen Kapitel geht es um die Heilung eines Mannes, der bereits als Kind blind zur Welt gekommen ist. Der Bericht über die Heilung an sich umfasst nur wenige Verse und ist mit ähnlichen Schilderungen in den vier Evangelien vergleichbar. Auffällig ist jedoch, dass ziemlich ausführlich dargestellt wird, wie unterschiedliche Menschen auf die Heilung des Blindgeborenen reagieren. Weil das ganze Kapitel 9 in einen größeren Zusammenhang eingebettet ist, möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz an die beiden Kapitel davor erinnern. Alles, was dort beschrieben wird, geschieht in den Tagen um das Laubhüttenfest herum, etwa 6 Monate, bevor Jesus gekreuzigt wird. Jesus ist zum Fest nach Jerusalem gekommen und spricht im Tempel zu interessierten Leuten über seine Lehre. Dabei kommt es zu einigen Wortgefechten mit den religiösen Führern des Volkes. Besonders die Rede Jesu über das Licht der Welt wirbelt einigen Staub auf. Dass er selbst von sich behauptet, dieses Licht der Welt zu sein, wird als ungeheure Anmaßung empfunden. Außerdem hält Jesus seinen Kritikern vor, sich ständig auf Abraham als den Stammvater Israels zu berufen, obwohl sie, anders als Abraham, überhaupt nicht bereit sind, auf Gott zu hören. Sein Vorwurf: Ihr habt nicht Abraham, sondern den Teufel zum Vater. Der Konflikt zwischen Jesus und den religiösen Führern spitzt sich schließlich so sehr zu, dass Jesus das Weite suchen muss, um nicht gesteinigt zu werden. Kurz darauf kommt es zu der schon erwähnten Heilung des Blindgeborenen. Ausgerechnet an einem Sabbat macht Jesus ihn gesund und setzt sich damit wieder einmal über ein sehr wichtiges Gebot hinweg, das da lautet: Am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Es ist nicht das erste Mal, dass Jesus die Sabbatruhe bricht, denn er vertritt die Auffassung, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Deshalb nimmt er sich ohne zu zögern auch jenes Mannes an, der wegen seiner Blindheit als Bettler sein Leben fristet. An ihm, so sagt Jesus, sollen die Werke Gottes offenbar werden. Der Bericht im 9. Kapitel des Johannesevangeliums über die Heilung des blindgeborenen Mannes beginnt mit einer Frage an Jesus. Seine Jünger möchten von ihm wissen, ob Gott diesen Mann oder ob er seine Eltern für eine schwere Sünde bestrafen wollte, als er ihn als kleines Kind ohne Augenlicht auf die Welt kommen ließ. Wohlgemerkt, die Jünger fragen nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen einer begangenen Sünde und einer Behinderung oder Krankheit als Strafe, sondern sie gehen davon aus, dass es so ist. Und weil sie ganz selbstverständlich davon ausgehen, kann man daraus schlussfolgern, dass diese Denkweise damals gang und gäbe war. Doch Jesus widerspricht dem ganz entschieden. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Die Heilung des Blindgeborenen sorgt in seinem näheren Umfeld, aber auch darüber hinaus, für einiges Aufsehen. In der letzten Sendung haben wir bereits 3 Sichtweisen kennengelernt, die als Reaktion auf das Ereignis recht unterschiedlich ausfallen. Nachbarn und andere Leute, die den ehemals Blinden manchmal als Bettler an einer Straßenecke sitzen sahen, sind überrascht über die äußere Veränderung, die dieser Mensch innerhalb kürzester Zeit durchgemacht hat. Einige meinen tatsächlich, jemand anderes vor sich zu haben. Ich denke, dass der ehemals Blinde durch seine Heilung eine neue Lebensperspektive bekommen hat. Und das macht sich eben auch in äußerlichen Dingen bemerkbar. Wer weiß, vielleicht ist aus einem eher depressiv wirkenden Mann ein fröhlicher Mensch geworden, der mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann. Die Veränderungen in seinem Leben habe ich mit dem verglichen, was ein Mensch erleben kann, der von seiner geistlichen Blindheit geheilt wird und der Jesus Christus in sein Leben aufnimmt. Auch da gibt es oft äußerlich wahrnehmbare Veränderungen, weil der Mensch sich in seinem Innern verändert. Die zweite Sichtweise, die im Bibeltext zum Ausdruck gebracht wird, ist die der religiösen Führer des Volkes, namentlich der Pharisäer. Eigentlich ist es ihre Aufgabe, dem Volk die Augen zu öffnen für Gottes Wirken. Doch ausgerechnet sie erweisen sich als geistlich blind, indem sie Gottes Wirken in Frage stellen. Einige von ihnen glauben, dass Jesus niemals in Übereinstimmung mit Gott am Sabbat eine Heilung vollbracht haben kann. Andere wiederum werfen dem Geheilten vor, eine Lügengeschichte zu verbreiten. Er sei in Wirklichkeit niemals blind gewesen. Die dritte Sichtweise, die wir kennengelernt haben, ist die der Eltern des ehemals blinden Mannes. Sie werden von den religiösen Männern des Volkes in die Zange genommen, wollen sich am liebsten aber heraushalten. Sie bestätigen zwar, dass ihr Sohn von Geburt an blind war, wollen sich aber nicht dazu äußern, wer ihn geheilt hat, obwohl sie anscheinend genau darüber Bescheid wissen. Denn in Johannes 9, Vers 22 wird berichtet, das sagten seine Eltern, denn sie fürchteten sich vor den Juden. Denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand ihn als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Aus lauter Angst verschweigen die Eltern, was sie wissen, und bitten die geistlichen Herrschaften, sich direkt an ihren Sohn zu wenden. Er ist alt genug, fragt ihn selbst, so werden sie in Vers 23 zitiert. Und jetzt kommen wir zu dem Teil des Bibeltextes, auf den ich in der letzten Sendung noch nicht eingegangen bin. Zunächst Vers 24. Da riefen sie noch einmal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch, gemeint ist Jesus, ein Sünder ist. Der ehemals blinde Mann wird also immer mehr in die Isolation getrieben. Er steht nun da als einer, der sich auf einen fragwürdigen Wunderheiler eingelassen hat. Denn dieser Wunderheiler namens Jesus schert sich offenbar nicht um das Sabbatgebot und ist deshalb in den Augen der Pharisäer ein Sünder. Gib Gott die Ehre, fordern sie den geheilten Mann auf und vergrößern damit ihren Druck auf ihn. Doch der erweist sich als standhaft. Vers 25. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Das ist das Zeugnis eines Mannes, der geheilt wurde, der aber bis zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht die Gelegenheit hatte, Jesus ins Angesicht zu schauen und sich bei ihm zu bedanken. Als blinder Mann hatte er auf Jesus gehört, war zum Teich Siloa gegangen, um sich dort zu waschen, und war dort sehend geworden. In vielen christlichen Gemeinden, die ich kenne, ist es üblich, dass im Rahmen eines Gottesdienstes, aber auch bei anderen Veranstaltungen, Christen ein öffentliches Zeugnis ablegen. Das heißt, sie berichten darüber, wie sie Christen geworden sind oder wie Gott in besonderer Weise in ihr Leben eingegriffen hat. Dieses Zeugnisgeben dient einerseits der Ehre Gottes, andererseits soll es die Zuhörer ermutigen, sich selbst auch auf Gott einzulassen. Wenn das Zeugnisgeben in einer Gemeinde einfach nur zum guten Ton dazugehört oder wenn womöglich ein sanfter Druck auf Christen ausgeübt wird, sie mögen doch bitte schön auch mal öffentlich Zeugnis ablegen, dann kann es leider zu einer gewissen Geschwätzigkeit führen beim Zeugnisgeben. Dann werden manche Erlebnisse, die einer mit Gott gehabt hat, unnötigerweise aufgebauscht. Oder alltägliche Begebenheiten werden, natürlich nur zur Ehre Gottes, zu großen Glaubenserfahrungen hochstilisiert. Der von seiner Blindheit geheilte Mann dagegen, der sicher eine halbe Stunde lang allein über seine Kindheitserfahrungen als Blinder hätte berichten können, dieser Mann sagt einfach nur, eins weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Natürlich, Glaubenszeugnisse dürfen gern auch ein paar Sätze länger sein. Aber muss wirklich jeder Dritte dabei so tun, als ob er vor seiner Bekehrung der größte Ehebrecher war, Drogen konsumiert hat oder andere Leute betrunken mit einem Messer bedroht hat? Ich zweifle daran, dass solche Geschichten den eigentlich gewünschten Effekt haben. Denn nach irgendwelchen sensationellen Bekehrungsgeschichten unterhalten sich die Zuhörer anschließend eher über die Vergangenheit des ehemaligen Sünders statt über das, was Gott in seinem Leben bewirkt hat. Also, wie wär's mit einem Glaubenszeugnis, das sich im Wesentlichen an dem orientiert, was der ehemals blinde Mann vor den Pharisäern zu Protokoll gegeben hat? Früher war ich blind und kann jetzt sehen. Bis vor kurzem befand ich mich in geistlicher Dunkelheit, aber Jesus hat mein Leben hell gemacht. Er ist das Licht der Welt und er ist mein Erlöser. Zurück zum Bibeltext. Die Pharisäer fahren damit fort, den von Jesus geheilten Mann regelrecht auszuquetschen. Sie hoffen, noch irgendein Detail zu erfahren, das sie Jesus zum Vorwurf machen könnten. Weiter ab Vers 26. Da fragten sie ihn, was hat er mit dir getan? Wie hat er deine Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt, und ihr habt's nicht gehört. Was wollt ihr's abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Der ehemals blind gewesene Mann ist offenbar mit seiner Geduld am Ende und fängt an, sarkastisch zu werden. Wollt ihr auch seine Jünger werden, also Jünger Jesu? So fragt er die Pharisäer. Doch die wehren ganz schnell ab und berufen sich auf Mose. Sie fühlen sich dem alttestamentlichen Gesetz verpflichtet, das ja auch das Gesetz des Mose genannt wird, obwohl Mose nur der Überbringer war. Das Gesetz als solches stammte von Gott. Dazu bekennen sich die Pharisäer auch, indem sie sagen, weiter ab Vers 29, wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Woher aber dieser ist, also Jesus, wissen wir nicht. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, das ist verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünder nicht erhört, sondern den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Von Anbeginn der Welt an hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns? Und sie stießen ihn hinaus. Der ehemals Blinde, der eben noch so wortkarg geschildert hatte, wie seine Heilung vonstatten ging, fängt nun also an, sehr mutig und schlau zu argumentieren. Und zwar genau so, wie einige Pharisäer es vorher getan hatten. In Vers 16 wurde berichtet, andere aber sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Will sagen, dieser Mensch, also Jesus, kann kein Sünder sein, weil er ein solches Wunder vollbracht hat. Doch die Pharisäer zeigen nun dem ehemals Blinden die kalte Schulter. Von einem wie ihm wollen sie sich nicht sagen lassen. Ihre Aussage, du bist ganz in Sünden geboren, spielt vermutlich auf seine Blindheit an, die sie, ähnlich wie die Jünger ganz am Anfang der Geschichte, auch jetzt noch nach seiner Heilung als Strafe für eine begangene Sünde ansehen. In Vers 34 heißt es, sie stießen ihn hinaus. Gemeint ist damit, dass sie ihn aus der jüdischen Gemeinde ausschließen. Der Tempel und die Synagogen sind für ihn fortan tabu. Mehr noch, im Grunde ist er wie ein Ausgestoßener, der am religiösen und sozialen Leben nicht mehr teilnehmen darf. Genau davor, Sie erinnern sich, hatten die Eltern des Geheilten Angst gehabt. In Vers 22 war zu lesen, denn die Juden hatten sich schon geeinigt, wenn jemand Jesus als den Christus bekenne, der solle aus der Synagoge ausgestoßen werden. Hier könnte der biblische Bericht über die Heilung des Blindgeborenen eigentlich zu Ende sein. Aber es geht noch weiter, denn jetzt erst begegnet der geheilte Mann Jesus erneut und kann ihm erstmals mit sehenden Augen ins Angesicht schauen. Ich lese weiter ab Vers 35. Es kam vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Soweit die Verse 35 bis 38. Wieder bin ich beeindruckt von dem Mann, der geheilt wurde, aber auch davon, wie Jesus sich verhält. Jesus weiß, dass der andere ihn tapfer verteidigt hat und dafür von den Pharisäern aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen wurde. Dass Jesus diesen Mann nun aufsucht, ist ein Zeichen seiner Fürsorglichkeit. Ich bin mir übrigens sicher, dass sich Jesus auch Ihnen und mir besonders zuwenden wird, wenn uns etwas Ähnliches passieren sollte. Auch das Verhalten des geheilten Mannes finde ich bemerkenswert. Die Art und Weise, wie er Jesus vor den Pharisäern mutig verteidigt hat, zeugt von seiner großen Dankbarkeit. Aber als Jesus ihn fragt, ob er an ihn, den Menschensohn, glaubt, zögert er. Nicht aus Unglauben, sondern weil er offenbar noch zu wenig über Jesus weiß. Deshalb fragt er zurück, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Das bedeutet so viel wie, sag mir, wer dieser Menschensohn ist, dann will ich gern an ihn glauben. Die Antwort Jesu klingt rätselhaft. Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Anscheinend hat Jesus diesem Mann, vielleicht schon während seiner Heilung, die Erkenntnis ins Herz gegeben, derjenige, der dich heilt, ist dein Erlöser. Er ist der schon im Alten Testament angekündigte Menschensohn. An diesen Augenblick der Erkenntnis, an diese Offenbarung, knüpft Jesus nun an und sagt, du hast ihn gesehen. Das heißt, diese Offenbarung ist kein Hirngespinst gewesen, sondern ich bin wirklich dein Erlöser. Der Mann weiß in diesem Moment, was zu tun ist. Er schenkt Jesus sein Vertrauen und betet ihn an. Vers 39. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Auf diesen Vers bin ich schon in der vorigen Sendung kurz eingegangen. Gerade die zweite Hälfte kann man leicht missverstehen. Damit die sehen, blind werden. Das hört sich fast so an, als ob Jesus es sich wünschen würde, dass die geistlich Sehenden blind werden. Das ist aber natürlich nicht gemeint. Vielmehr geht es darum, dass Jesus als Richter klarstellen wird, wer die geistlich Sehenden und wer die geistlich Blinden sind. Und unter denen, die geistlich blind sind, wird es auch Leute geben, die sich selbst für sehend halten. Wie zum Beispiel die Pharisäer, die trotz ihrer theologischen Ausbildung nicht wahrhaben wollen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das Problem der geistlichen Blindheit nimmt auch der Apostel Paulus ins Visier und schreibt dazu im 1. Korintherbrief, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Paulus spricht hier vom natürlichen Menschen. Gemeint ist damit die menschliche Wesensart, die von Gott normalerweise nichts wissen will. Aber Jesus macht es möglich, so wurde es im 3. Kapitel des Johannesevangeliums beschrieben, dass ein Mensch von Neuem geboren wird und damit einen Teil der menschlichen Wesensart hinter sich lässt. Entscheidend ist, Jesus als Erlöser anzunehmen. Hören Sie jetzt noch die beiden letzten Verse aus Johannes 9. Jesus hatte zuletzt gesagt, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Weiter ab Vers 40. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde, weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Hier geht es genau um den Sachverhalt, den ich eben schon angesprochen habe, dass Menschen sich selbst als Sehende bezeichnen, obwohl sie doch geistlich blind sind. Nach meiner Beobachtung sind oft gerade diejenigen von geistlicher Blindheit betroffen, die am lautesten schreien, Gott habe sich ihnen in besonderer Weise offenbart und man solle bitteschön ihnen folgen und auf sie hören. Wie schlicht und einfach und bescheiden klingt dagegen das Zeugnis des blindgeborenen Mannes, der von Jesus geheilt wurde. Eins weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Ein Satz, den im Grunde jeder nachsprechen kann, der von geistlicher Blindheit geheilt wurde. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Dieses Mal und letztes Mal im Mittelpunkt das 9. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und lade Sie ein, auch bei der nächsten Folge dabei zu sein. In Kapitel 10 des Johannesevangeliums vergleicht sich Jesus mit einem Hirten, der stets ein wachsames Auge auf seine Schafe hat. Und ganz besonders auf die schwarzen Schafe.